Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so, der
ist weg. Pass auf, schon im Strafraum, Kopfball, Tor! Tor! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin. 1:0 für den HSV. Und es ist kein Zufall. Jetzt aber die Szene, Bakari hat da nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu. Bakamachine,
Bakari! Ja!
1:0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV.
Moin, ihr Lieben. Es begrüßen euch Nando,
Fiete,
Birger
und Lasse
zu unserer wöchentlichen Runde im Volksparkgeflüster, und auch Folge 106 steht im Zeichen der Tabellenführung. Aus personeller Sicht bezüglich der Verletzung gab es ein erfreuliches Update. So. Unana ist wieder fit und stand auch gestern schon im Kader. Jamra und Van Drongelen sind weiter im Aufbautraining. Jamra sagte im Interview, dass er in ein paar Tagen auch voll einsteigen wird. Nur bei Klaus Jasula gibt es einen kleinen Rückschlag. Da hat er selber im Pre-Game-Interview gesagt, dass die Heilung nicht ganz optimal verläuft und er deswegen erst Anfang März wohl wieder auf dem Platz stehen wird. Und zu unserer aller Überraschung entschied sich Daniel Thun gestern nach zwei Spielen in Folge mit der gleichen Elf auch für ein drittes Spiel in Folge mit der gleichen Elf. Und ja, Coach, 5-0 nach 60 Minuten, da war die Messe gelesen. Wie fällt denn jetzt so deine Analyse aus?
Bis ich den Y-Scout-Rapport gelesen habe, war meine Analyse, dass wir deutlich die bessere Mannschaft waren. Das waren wir auch. Wir haben verdient 5-0 gewonnen. Wir hatten Osnabrück vollkommen im Griff, die gut auswärts bis gestern gespielt haben, oder ja, bis gestern gespielt haben, Osnabrück, hatten wir total im Griff. Wir haben nichts zugelassen. In der ersten Hälfte hat Osnabrück einen Expected Goals von weniger als 0,01. Heißt, das nicht gegebene Tor zählt nicht dazu. Ja, was soll man groß sagen? Was mich überrascht ist, dass wir so niedriges Expected Goals haben. Wir haben nur 0,92 und dennoch 5 Tore gemacht. Aber man muss auch sagen, dass die Tore von uns, da würde ich als Osnabrück-Trainer mit meiner Defensivreihe nicht zufrieden sein. Also das 1:0, dass er sich da so reinlocken lässt und Kittel so freistehen darf nicht passieren. Torwartfehler beim Tor von das 2:0 von Jatta. Einfach, es war ein gebrauchter Tag für Osnabrück, aber das haben wir ausgenutzt. Wir waren auch dominant, wir waren klar besser und haben so wenig zugelassen und haben auch das souverän runtergespielt. Es war ja nicht so, dass man nach 2:0 gedacht hat, so jetzt kommen wir noch in Wackeln, weil wir einen Gang runterschalten. Wir haben einfach weiter dominiert, weiter mit Druck gespielt und weiter Osnabrück zu nix kommen lassen. Und das fand ich, hat mich sehr beeindruckt. Und auch unsere, ja, diese generell das Team, was Thun jetzt scheint sich gefunden zu haben. Also dieses 4-1-4-1 mit Jatta und Leibold auf links und Kittel Wagnumann rechts und dieses Dreieck im Mittelfeld, es funktioniert einfach. Es macht den Eindruck, als ist da jetzt diese Säule, die man vor Saisonanfang so besprochen hat mit Leistner, mit Ulreich, mit Terodde. Natürlich, dann fehlt noch in der Mitte in Jasula, aber so wie momentan Haier so das Mittelfeld leitet, ist die Säule ja da, von Ulreich bis Terodde über mit Leistner und Haier in der Mitte. Es hat sich gefunden, es sieht stabil aus. Jetzt ist nur die Frage, eine Sache kann nur der HSV, und das wäre jetzt in dem nächsten Spiel gegen Braunschweig zu verkacken, aber da kommen wir ja noch zu. Eine Sache, was ich dennoch so ein bisschen kritisch ansehen möchte, ist, dass Daniel Thun mit seinen Wechseln wieder mal ein bisschen spät gewechselt, aber was auch interessant ist, er wechselt beim Spielstand von 3:0, glaube ich. Ja, ich meine 3 oder 4:0.
Nee, nach dem 5:0 hat er gewechselt.
Nach dem 5:0 erst hat er gewechselt. Okay, dann macht die Sache nicht besser. Aber dann wechselst du einen Aaron Hunt rein, einen Gideon Jung, Bobby Wood und Narey. und du hast auf der Bank zurücksitzen Jonas David, Onana und Heil. In meinen Augen wären das drei Spieler, die diese Spielminuten besser gebraucht hätten können als ein Aaron Hunt zum Beispiel oder ein Gideon Jung oder zum Beispiel auch Wood oder Narei. Aber ja, wir sind nicht beim Training da. Wir sehen nicht, wie sie sich im Training schlagen. Aber man hätte sich doch gewünscht bei so einem sicheren Sieg, dass man sagt, die jungen Leute bekommen jetzt ein paar Minuten, um sich da reinzuschnuppern, um sich dadurch auch zu entwickeln, um sich das Tempo so ein bisschen anzugewöhnen. Aber das ist auch so mehr oder weniger der einzige Kritikpunkt, den ich richtig gefunden habe. Ich finde das sehr interessant, dass dieser systemwechselwilliger Trainer Tune sich plötzlich doch gefunden hat und fest auf dieses 4-1-4-1 baut, was er dann auch im Spiel ziemlich oft einem 4-3-3 plötzlich ähnelt. Und das finde ich gut, denn ich habe vor einigen Wochen, als wir diese 5 Spiele hatten am Stück, wo wir nicht gewonnen haben, habe ich ja gefragt, ja, auf was für ein System sollen die Spieler jetzt zurückfallen? Und ich glaube, das System hat Tune jetzt gefunden mit dieses 4-1-4-1 oder 4-3-3.
Ich fand sehr interessant oder finde es sehr interessant, dass du direkt diesen Kritikpunkt reinbringst, was die personellen Entscheidungen beim Wechsel angeht. Da hätte ich mir auch vorgestellt, dass man genau einem Heil nochmal ein Signal gibt, auch einen Jonas David nochmal reinwirft, keine Frage. Aber in Summe, wenn ich an das gestrige Spiel denke, fällt mir einfach nur absolute Dominanz ein. Und das zeigen irgendwo auch die Zahlen. Wir hatten zwar nur 7 Torschüsse, aber 5 Tore. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, deutlich bessere Passquote, deutlich bessere Zweikampfwerte. Und genau das spiegelt auch für mich in der Statistik das wieder, was ich vor dem Fernseher gesehen habe. Herausgespielte Angriffe, keine blinden Aktionen, dieses permanente Anrennen ohne irgendwie Sinn und Verstand, immer defensiv die Grundordnung halten, absolut konzentriert, griffig in den Zweikämpfen und vorne dann gnadenlos, effektiv, immer zum richtigen Zeitpunkt da, Nadelstich gesetzt. Insbesondere für mich der Knackpunkt des Spiels, direkt der Beginn der zweiten Halbzeit. Osnabrück liegt 2-0 hinten, versucht es, hat einen guten Angriff und kriegt dann innerhalb von 13 Minuten zwischen der 48. und 61. 3 Dinger voll aufs Mützchen gehauen. Das Spiel war entschieden und dann eben nicht ein Larifari-Verwaltungsmodus, sondern mit Ruhe und sachlich das Ding souverän runtergespielt. Und da ziehe ich auch nochmal meinen Hut vor Osnabrück, die nicht irgendwie in Frustfouls verfallen sind, sondern auch ganz sauber versucht haben, ihren Ehrentreffer noch zu erspielen. Da hat auch Tune nochmal von draußen gebrüllt, dass er die Null sehen will. Da hat sich Ambrosius nochmal hervorragend in 1-2 Dinger reingeworfen. Das hat mir in Summe sehr gut gefallen. Auch die Art und Weise, wie Osnabrück die Niederlage angenommen hat. Ganz sachlich gesagt, wir hatten keine Chance, wir wurden hierher gespielt. Das hat der HSV prima gemacht. Für mich ein absolut gelungenes Spiel. Eine tolle Reaktion auf das eher maue, also spielerisch maue 1-1 gegen den 1. FC Nürnberg.
Von Anfang an war klar, dass wir anders agiert haben als letzte Woche gegen Nürnberg. Wir waren von Anfang an bissiger, wir waren schneller, wir waren wacher. Und das ist der Knackpunkt. Ansonsten, ja, Nando und der Coach haben eigentlich fast alles gesagt. Zu den XG möchte ich noch sagen, dass zum Beispiel das 5. Tor, das war ja ein Eigentor, das sind ja keine XG für uns. Und insofern, und was wir geschossen haben aufs Tor, das waren ja eigentlich nur, wir haben ja wirklich nur eigentlich direkt aus dem 16er geschossen, während die Schüsse von Osnabrück, die waren eigentlich fast alle außerhalb des 16ers. Gefährlich war einmal als Santos direkt vor Ulreich war und den ja aber in die Wolken geschossen hat. Der hat gut SG gebracht, würde ich sagen, aber XG gebracht, nicht SG. XG gebracht, aber er hat ja nicht getroffen. Und da stand es auch schon 3-0 oder 4-0, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da hätten sie auch ruhig ein Tor machen können. Ist aber trotzdem gut, dass wir zu 0 gespielt haben, das ist gut. Ansonsten ist eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Die ganze Mannschaft war wie ausgewechselt. Und das ist das Interessante.
Ja, habt ihr schon gesagt, man sieht halt, was diese Mannschaft in der Lage ist zu leisten, wenn sie von Anfang an voll fokussiert drauf geht und wirklich konzentriert spielt. Ich fand, das war eine super souveräne Leistung. Also wenn ich jetzt 2 Stichworte zum Spiel sagen würde, müsste, wären es souverän und konzentriert. Und es war halt, ich sag's jetzt einfach, im Stile einer Spitzenmannschaft runtergespielt. Es war schon richtig gut. Was mir besonders gefallen hat, dass man eigentlich fast keine Spieler einzeln rausnehmen kann, was wir ja später beim Man of the Match machen werden, weil einfach alle eigentlich eine gute bis sehr gute Leistung geliefert haben. Über Haier, der super von hinten auf der 6 das Spiel quasi dirigiert hat, bisschen wie Fein damals tatsächlich, hatte eine Passquote von 96% und in der gegnerischen Hälfte habe ich irgendwo gelesen sogar 100%. Das ist schon gut. Oder gut, es ist schon fast überragend. Dann Jatta, den man ansieht, was der für einen Riesensprung gemacht hat in allen Bereichen. Technisch so viel besser geworden. Wir müssen überlegen, der war kurz davor, irgendwo ausgeliehen zu werden oder vielleicht sogar in die dritte Liga zu wechseln, weil er für nicht gut genug in Anführungszeichen befunden wurde für die erste Mannschaft. Und jetzt ist das ein Spieler, den könnte ich mir sogar in der Form sogar beim Bundesligisten vorstellen. Das war schon richtig gut. Und wie ihr schon gesagt habt, der HSV hat nicht nachgelassen. Auch nach dem 5:0 hat es mir besonders imponiert, dass man konnte es auch von draußen hören, wie Nando gesagt hat, dass Tune immer gesagt hat, die Null wird gehalten. Und die haben sich auch nochmal richtig reingeworfen, die Spieler, um diese Null dann auch wirklich zu manifestieren. Und in meinen Augen war Osnabrück bis auf das Tor, worüber man diskutieren kann, was in meinen Augen aber reguläres Handspiel war, was abgepfiffen wurde, war der HSV komplett überlegen. Und wir haben ja alle mit einem knappen Spiel gerechnet, weil Osnabrück eigentlich eine starke Auswärtsmannschaft ist. Aber das hat der HSV schon richtig gut gemacht, muss man sagen. Also Sonny Kittel auch, wo wir auch immer gesagt haben, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Also ich habe nichts auszusetzen an dem Spiel tatsächlich.
Ist ja auch schwer, glaube ich, bei einem 5:0 nach 60 Minuten. Ich glaube, wenn ich das heute richtig gelesen habe, der höchste Sieg in den letzten 8 Jahren, da noch was auszusetzen, weil es auch keine Zufallsprodukte waren. Für mich waren die Tore zum Teil grandios herausgespielt. Insbesondere für mich das Tor von Wagnoman war für mich das war sensationell. Der Leistner spielt den Ball auf Terodde. Es haben ja viele gemeckert, oh, der Terodde trifft nicht. Ja, das stimmt. Er hat diesmal nicht getroffen, aber er hatte eine Vorlage und die fand ich überragend und das traut man denen nicht zu. Mit dem Rücken zum Gegenspieler kriegt er den Ball von Leistner und gibt ihn direkt steil und guckt auch hinterher, weil er weiß, Wagnoman zieht da durch. Und der Junge nimmt sein Herz in die Hand, voll Gas am Verteidiger vorbei, schön ins Eck das Ding gesetzt. Das fand ich so sensationell. Natürlich, technisch schwieriger war diese Direktabnahme vom hoppelnden Ball von Jatta sicherlich und auch das Ding von Kittel war sensationell im Strafraum rausgespielt und dann hat der einfach auch diese Qualität in seinem Fuß, das Ding da mal schön halb hoch da einzuschweißen und für Sonny, wie du richtig sagst, Lasse, hat es mich auch unglaublich gefreut, dass der mit dem Tor und 2 Vorlagen, weil er das Eigentor ja sozusagen vorbereitet hat, einfach mal 3 Scorerpunkte aufs Brett gezimmert hat, nachdem er schon auch öffentlich ein bisschen bei den Fans und mit der gelb-roten Karte und ein bisschen dieser Attitüde auf dem Platz in der Kritik war, hat er dann einfach mal gezeigt, wie wertvoll seine Qualität ist, sofern er sie abruft und Bock hat zu spielen. Und das hatte er gestern. Das war schon eine sahnige Leistung. Und Haier fand ich total unauffällig bis zu dem Moment, wo ich diese Statistiken, die du gerade erwähnt hast, Lasse, gelesen habe, wo ich gedacht habe, uiuiui. Uiuiui. Und dann verstehe ich auch solche Aussagen von Mutzel, die sagen, wir sind auf dem Transfermarkt ganz entspannt und gucken einfach mal, weil eben eine gewisse Variabilität im Kader ist, die dem Trainer die Möglichkeiten bietet, auch den einen oder anderen Ausfall gleichwertig zu kompensieren, indem er dann auch diese taktischen Maßnahmen ergreift, die jetzt super greifen.
Einmal kurz muss ich jetzt schon noch reingrätschen. Du hast ja gesagt, dass Terodde kein Tor geschossen hat. Ich sehe das positiv sogar. Ich meine, wie oft wurde gesagt, ja, der HSV ohne Terodde, was ja wieso totaler Schwachsinn ist, und ohne Terodde stünden wir jetzt auf dem Abstiegsplatz oder unten drinnen und wären gar nicht da oben in diesen Sphären der Tabelle. Ja, wo wäre denn FC Bayern ohne Lewandowski? Ist genau das Gleiche. Also es ist, finde ich, immer so ein, Entschuldigung, Bullshit, diese Aussagen. Und man hat gesehen, es läuft auch ohne Terodde, ne? Und ich will mal jetzt sagen, es liegt auch daran, dass Terodde auf dem Platz ist. Man hat es ja im Interview nach dem Spiel gesagt, da haben einige Spieler, was dann auch direkt von den Kommentatoren von Sky nachgebrabbelt wurde, auf Deutsch gesagt, da hat ein Spieler zugegeben, ja, die haben immer zu zweit oder alleine versucht, Terodde aus dem Spiel zu nehmen. Ja, aber dadurch entstehen natürlich aber auch andere Räume für Spieler. wenn die da denken, oh scheiße, Terodde kommt, den müssen wir decken, dann ist natürlich auf einmal Platz links, rechts neben Terodde. Und dann kommt ein anderer Spieler und haut das Ding rein. Und genau das, finde ich, hat man gestern auch in Phasen gesehen, dass halt Terodde auch Räume für andere Spieler aufreißt, weil das Spiel sich halt auf Terodde konzentriert. Genau das Gleiche ist es ja auch bei den Bayern mit Lewandowski. Gute Spieler müssen nicht immer nur Tore schießen, sondern gute Spieler sind auch da, um gegnerische Spieler auf sich zu ziehen und somit andere Spieler in Szene setzen zu können.
Aber war nun ziemlich lange reingegrätscht. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz was sagen. Und zwar das Handspiel von Santos. Das war so offensichtlich, dass der Schiedsrichter das schon sofort abgepfiffen hat, bevor der Ball im Tor war. Also selbst wenn sich im Nachhinein rausgestellt hätte, dass es kein Handspiel war, der Treffer hätte nicht gezählt. Da ist der, also das ist ein ganz offensichtliches Handspiel gewesen.
Ja, sorry, war eine bisschen lange Grätsche. War noch gestern ein bisschen motiviert von gestern.
Alles gut.
Aber ich finde genau das, was du da ansprichst, Lasse, ich glaube, das ist auch das, warum die Leistung gestern so positiv gesehen wird. Und das ist mir auch aufgefallen so über die ganze Saison. Wir haben angefangen, da haben wir gelobt, was spielt ein Narey, was spielt ein Winsheimer. Die waren gestern überhaupt nicht zu sehen. Wir haben abgewartet, was macht ein Jasula, der war gestern auch nicht da. Wir haben uns gefreut, Onana, wie gut der war am Anfang. Jetzt war er lange nicht dabei und wir sind trotzdem auf hohem Niveau. Wir haben uns aufgerückt über Kittel, dass er so schlecht war. Und dann hat er sich auch wieder gefunden. Also es zeigt, dass wir einen Kader haben, der Qualität hat, die sich gegenseitig durchsetzen können. Das heißt, ein Narey kann eine starke Phase noch haben, ein Winsheimer kann noch kommen, ein Aaron Hunt kann auch in Form kommen und plötzlich spielentscheidend sein. Das ist, es scheint echt, dass wir dieses Mal eine richtig gute Mischung haben, im Gegensatz zu den letzten beiden Saisons, wo wir mit abhängig waren von Adrian Fein oder von Mangala, was dieser nicht geleistet haben. Wenn die plötzlich nicht gut genug waren in einigen Situationen. Und noch das mit Terodde, natürlich, man hat das ja vom Anfang an im Saisonspiel gesehen. Man hat gesehen, als wir damals gegen Düsseldorf gespielt haben, die Verteidiger hatten Angst vor ihm. Der zieht in der zweiten Liga zwei Leute auf sich und schafft damit Raum für andere Spieler und ist dennoch gefährlich in der Box und macht die Tore rein. Der ist enorm wichtig für unser Spiel und man hat es auch gesehen, sobald er rausgenommen wurde und Bobby Wood vorne drin stand, sorry Nando, aber da haben wir sehr, sehr wenig Gefahr ausgestrahlt, weil die gegnerischen Verteidiger nicht denselben Respekt vor Bobby Wood haben, den sie vor einem Simon Terodde haben, weil sie wissen, bei Terodde müssen wir direkt auf ihn draufstehen, denn sonst knipst er einfach. Und dass er gestern nicht geknipst hat, alles gut und schön, vielleicht trifft er dann Samstag wieder.
Alles fein, ihr habt vollkommen recht und ich mache jetzt ein bisschen die Spaßbremse, weil wir haben letzte Woche das Spiel gegen Nürnberg kritisch gesehen, wollten es aber nicht überbewerten und daraus gleich eine Krise machen. Und genauso versuche ich auch nach dem gestrigen Spiel und einer Nacht Schlaf und einer Vorbereitung auf den Podcast, aber auch das Spiel gegen Osnabrück nicht zu positiv zu sehen und hier nicht gleich so eine unkontrollierte Euphorie zu verfallen. Ne? Wir nehmen den Sieg und wir nehmen die Tore und wir sind Tabellenführer, das ist alles fein. Aber dieses Spiel gestern ist trotz alledem, darf nicht der Maßstab für alle kommenden Spiele sein. Ja, das war überragend gestern, aber mir würde auch 5-mal ein 1-0 reichen, weil das auch 3 Punkte sind. Natürlich wünschen wir uns als Fan, dass der HSV immer so spielt und seine Gegner komplett an die Wand fährt und die niederspielt und die Tore reinzimmert, wird halt nicht funktionieren. Wir werden demnächst wieder in diese schwierige Phase kommen mit den harten Gegnern, die auf uns zukommen. Da muss vielleicht auch mal wieder ein Punkt okay sein. Vielleicht verlieren wir auch mal wieder ein Spiel. Die Freude über das gestern, naja, nahezu, ich würde es einfach so sagen, es war nahezu ein perfektes Spiel gegen den Ligakonkurrenten, die nehme ich mit. Aber wenn wir dann nachher auf die nächsten Spiele schauen, gehen wir da wieder sachlich ran.
Dürfen wir natürlich nicht ein Spiel gegen, und jetzt nichts Böses gegen Osnabrück, wir dürfen das auch nicht überwerten. Es war, in Anführungszeichen, nur Osnabrück. Hätten wir jetzt Kiel oder Düsseldorf oder so an die Wand gespielt und so souverän gewonnen, es hätte dann vielleicht ein anderes Signal gewesen sein. Aber wir hatten auch, wie wir auch angesprochen haben, wir hatten ja nicht die großen Torschüsse. Wir haben nicht viel, wir haben viel aus wenig gemacht. Und deswegen, wenn man auf die Spaßbremse drücken möchte, täuscht das Ergebnis vielleicht. Wir hatten fünf Schüsse aufs Tor und fünfmal hat's geklingelt. Also das ist gut. Das ist ein Wert, der uns richtig gut aussehen lässt und zeigt, dass wir auch Qualität haben vor der Kiste. Aber insgesamt hatten wir nur fünf Torschüsse.
Dann schauen wir doch mal, wen wir bei einer tollen Mannschaftsleistung gestern als den Besten ansehen und wie unsere Hörerinnen und Hörer gewotet haben.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den versucht zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Man of the Match des 16. Spieltages. Es wird euch nicht überraschen, dass ich, nachdem ich ihn auch vorhin schon gelobt habe, mich für Sonny Kittel entscheide. Zum einen fand ich auch seine Standards, seine Ecken richtig gut. Da haben wir mal ein Kopfballtor draus gemacht. Und eben seine Spielintelligenz, seine Technik, einfach die Aktion zwischen eigensinniges Dribbling, was er kann, aber eben auch wieder diesem Zusammenspiel mit Leibold, was so lange gefehlt hat, und mit Jerry Duziak, der da immer wieder reingestochen ist, mit Kinzombi, dass er sich halt fallen lassen, um auch das Spiel mit aufzubauen, nicht nur vorne rumstand, um auf den Ball zu warten, um dann was Schickes zu machen. Er ist da aus seinem Loch raus, hat seine Aufstellung, wir hatten ihn, glaube ich, alle rausgenommen in unserer Prognose, total bestätigt, und deswegen für mich mein Man of the Match von gestern ist Sonny Kittel. Fiete.
Ich stimme dir zu 100% zu, Nando. Ich habe auch Sonny Kittel. Aus all den Gründen, die du genannt hast und so weiter und so fort. Ich habe noch erst überlegt, Bagariata zu nehmen. Aber ich glaube, der wird von unseren treuen Zuhörern bestimmt gewotet. Und deswegen wollte ich eigentlich ein Zeichen für Kittel setzen.
Stark, dann kommt jetzt der Coach.
Also ich glaube, ich gehe mit unserer Hörerschaft und für mich ganz klar Bakariata. Was der momentan in Form leistet, das ist stark.
Und Lasse noch.
Ich dachte, wir haben heute mal vier verschiedene. Das wäre auch mal ganz spannend gewesen. Aber tatsächlich habe ich mich ich habe das Spiel auch noch mal im Real Life gesehen, zwischen vier Spielern habe ich tendiert. Einmal Ambrosius, der eine unfassbar körperliche Präsenz hinten gezeigt hat, wie die anderen Spieler eigentlich auch schon. Dann Duciak fand ich auch sehr gut. Haier fand ich sehr gut und Jatta. Und Jattas Interview nach dem Spiel ist natürlich, da geht ihm natürlich das Herz auf, ne? So ein sympathischer Kerl mit wirklich gutem Deutsch, muss ich sagen. Er war ein bisschen schüchtern im Interview, was ihn ja eigentlich fast noch sympathischer macht. Und sein Deutsch war echt gut. Und es hat mich echt gefreut, dass er auch mal zeigen konnte, dass er vielleicht doch nicht so ein Böser ist für ihn, wie ihn einige halten. Trotzdem ist meine Wahl auf Haier gefallen, wie ich vorhin schon gesagt habe in der Spielanalyse, diese Werte und wie er das Spiel von hinten raus dirigiert. Und weil er halt jetzt nicht so im Fokus stand wie Kittel oder Jatta, habe ich ihn genommen, weil diese Sechserposition scheint ihm richtig zu liegen und momentan ist er für mich eigentlich fast unverzichtbar in der Mannschaft, weil das hat alles Hand und Fuß, was er macht da hinten.
Zu Jatta möchte ich noch kurz sagen mit seinem Interview. Erstens, das war sein erstes Interview auf Deutsch. Ansonsten.
Ja, ich weiß.
Und zweitens, wir haben ja neulich gesehen, wie Abraham verabschiedet wurde. Und der hat immer noch sein Interview auf Spanisch gehalten. Und der ist seit 18 Jahren oder so im deutschsprachigen Raum unterwegs gewesen. Erst Schweiz, dann Hoffenheim, dann Frankfurt. Und konnte immer noch nicht gut genug Deutsch.
Das stimmt, ja. Das rechne ich Bakariata auch an. Und wenn man überlegt, wie lange der erst in Deutschland ist, ist sein Deutsch. Das war auch, wie gesagt, dadurch, dass er relativ schüchtern war, kam es vielleicht auch ein bisschen abgehackt drüber. Aber man hatte auch gemerkt, wenn er spricht, das war total fließend eigentlich. Also Hut ab, das hat mir gut gefallen.
Ja, das Interview hat natürlich allen gut gefallen. Das ging ja gestern noch viral. Verständlicherweise war einfach ein toller Abschluss von dem Spiel. So, und die Votings von unserer Hörerschaft sind spannend, und zwar für Platz 3. Da gibt's Platz 5 mit 15 Punkten, Platz 4 mit 17 Punkten und Platz 3 mit 19 Punkten. Das sind einmal Haier auf 5, Daniel Thune auf 4 und auf Platz 3 dann aber Stefan Ambrosius. Und auf Platz 2 ist Bakary Yatta gelandet, denn auf Platz 1 und somit der Man of the Match unserer Hörerschaft ist Sonny Kittel. Und diese Woche, am Samstag, ist euer Hashtag gegen Braunschweig HSV MOTM 17. Denn da geht es zum Abschluss der Hinrunde hin, ab nach Braunschweig zum Aufsteiger. Direkt danach am Dienstag fahren wir auch noch nach Düsseldorf zu einem direkten Konkurrenten. Der eng getaktete Spielplan zieht halt so weiter seine Kreise, aber wir bleiben mal in Braunschweig. Es geht um die Herbstmeisterschaft und um die geht es auch in unserem Kicktippspiel. Denn wir haben ja gesagt, der Herbstmeister und der Saisonmeister, die laden wir ein in unseren Podcast für die jeweilige Hinrunden- bzw. Saisonbewertung. Jetzt haben wir uns heute schon mal ein bisschen versucht, drum zu kümmern und geschaut, wer führt. Und die beiden Führenden, nämlich Oko 1887 und Loser, haben uns schon angeschrieben und gesagt, Podcast ist nicht ihr Ding, die sind lieber Zuhörer, daher verzichten sie auf eine Teilnahme. Was also bedeutet, wir suchen dann den nächstbestplatzierten, weil wir unbedingt gerne einen Gast haben wollen. Und da haben wir ein paar, die in Frage kommen, die eng beieinander sind. Es entscheidet sich also am Sonntag. Und wir würden euch bitten, wenn ihr Lust habt und ihr steht hinter, also auf Platz 2 oder 3, ich weiß gerade nicht, ob man Loser noch einholen kann in einem regulären Spieltag mit den wenigen Punkten, die man so immer aufholt pro Spieltag, meldet euch bei uns entweder direkt über die Kicktipp-App da einfach eine Nachricht schreiben oder über Twitter oder wie auch immer. Schreibt uns an und dann sprechen wir einen Termin ab. Ihr braucht nichts weiter als ein Headset, ein Laptop oder ein PC und eine vernünftige Internetverbindung, keine extra Software. Dann seid ihr herzlich eingeladen, mit uns nächste Woche die Hinrundenanalyse und die Spielanalysen zu machen. Und jetzt schauen wir mal erstmal nach Samstag, 13 Uhr in Braunschweig, Fiete. Was erwartet uns beim Aufsteiger?
Ein Kackspiel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Braunschweig hat in den letzten 5 Toren 5-mal verloren und, nee, stimmt gar nicht, 5-mal nicht gewonnen, so. Und hat ein Tor nur geschossen. Also da sieht man, die legen in erster Linie Wert auf die Defensive und haben dann Schwierigkeiten, ihre Tore zu machen. Ich habe letztes Wochenende das Spiel auch gesehen, Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig. Alter Schwede, das war scheiße. Also das war, Leute, das war nur für euch. Das war echt nur für euch. Sonst hätte ich umgeschaltet.
Ja, du hattest das geschrieben in der WhatsApp-Gruppe. Und ich habe auch mal so 5 bis 10 Minuten eingeschaltet. Und das war schon, schwere Kost ist vielleicht noch untertrieben tatsächlich.
Ja, das war wirklich schwere Kost. Braunschweig kann Viererkette, kann Fünferkette. Was soll man sonst sagen? Proschwitz ist der gefährlichste Mann bei denen, der Stürmer, die Nummer 33. Bekanntester Spieler ist eventuell Felix Groß und das in erster Linie wegen seinem Bruder. Felix spielt in etwa genauso wie sein Bruder, nur eben nicht ganz so gut. Also wenn man den unter Druck setzt, dann fällt ihm meistens nicht mehr viel ein, dann macht er auch nicht mehr so gerne. Also den kann man gut aus dem Spiel nehmen. Braunschweig hat 2 rote Karten kassiert. Einmal den Schwenk. Spielt nicht die Rolle, der spielt eh kaum. Das ist ein Stürmer. Und dann der Wüterer. Das ist allerdings ein Stammspieler in der Innenverteidigung. Also der wird denen fehlen. Die haben auch noch auf dem Transfermarkt tätig gewesen diesen Winter. Haben sich 2 Innenverteidiger geholt. Einmal Brian Behrendt von Arminia und Uma Diakite. Und der war vereinslos und hat vorher in Portugal gespielt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Verein, Nando kennt ihn bestimmt, Alves oder wie heißt er? Aves, Desportivo Aves.
Ja, ist ein kleiner Verein in Portugal, mehr so ein mitlaufender Abstiegskandidat, so als Ausbildungsverein für die Großen.
Ja, das hatte ich mir auch ausgeguckt. Also, und wie gesagt, seit einem halben Jahr vereinslos. Ob der schon wieder so drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, das ist eigentlich das, was ich zu sagen habe. Es wird ein Scheißspiel werden. Das kann man so sagen. Die sind unheimlich unangenehm zu bespielen. Und allerdings mit der Leistung, die wir gestern geliefert haben, spielen wir auch die auseinander. Und ich tippe insofern ein 2-0 bei gleicher Aufstellung wieder wie gestern.
Ich habe natürlich wie immer nochmal auf unsere Tabellentipps geschaut, ne? Lasse hat Braunschweig auf 10 gesetzt am Ende der Saison, Bürger auf 11, Fiete auf 11, ich auf 16, wo sie jetzt aktuell auch stehen. Und sie spielen die klassische Aufsteigersaison, ne? Also 32 Tore kassiert. Zu Hause sind sie stark. Auswärts geht irgendwie gar nichts. Also zu Hause sind sie solide, auswärts geht gar nichts. Da haben sie noch nicht mal gewonnen und auch schon richtig Tore kassiert, also 20 Stück. Zu Hause mit 8-12 eher solide, spricht also dafür, wie Fiete gerade auch gesagt hat, schwer zu bespielen zu Hause. Nichtsdestotrotz, völlig egal, wie Braunschweig gerade steht mit ihren 14 Punkten und dass sie halt seit 6 Spielen nicht gewonnen haben. Das ist ein Pflichtsieg. Das hier ist ein Pflichtsieg für den HSV. Und da muss man hinfahren mit breiter Brust. Man darf die nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das kann man in der Liga nicht. Das ist auch oben eng. Das ist unten alles okay. Aber das ist ein Pflichtsieg. Da gibt's, da muss der HSV in irgendeiner Form, und es ist mir auch egal, wie hoch und ob verdient oder unverdient, da müssen 3 Punkte entführt werden. Da gibt's keinen, für mich zumindest, ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, keinen Wenn und Aber.
Nee, tatsächlich. Also wird ein schwieriges Spiel. Wir wissen, wie der HSV spielt, wenn das vorige Spiel uns so ein bisschen euphorisiert hat, dann werden wir oftmals auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber das Ding musst du gewinnen, ja. Da gibt es kein Wenn und Aber. Kumbela spielt nicht mehr bei Eintracht Braunschweig. Wenn der dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir verlieren. Weil das ist so ein Spieler, der immer gegen uns getroffen. War auch ein cooler Typ. Und ja, tatsächlich soll ich schon mal mit meiner Formation starten, was ich wieder so ausgedacht habe. Ja, das Ding ist, wir spielen ja auch am Mittwoch dann wieder am Dienstag sogar gegen Düsseldorf. Und ich habe so ein bisschen Angst, frag mich, ob er so ein bisschen rotieren lässt, auch wegen der Fitness und der Belastung und sowas, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass 1-2 Spieler ausgetauscht werden. Also ich würde jetzt im Tor mit Ulreich beginnen, dann links mit Leibold, in Verteidigung Ambrosius Leistner, rechts Wagnumann, 6 Haier, weil der mir gut gefallen hat, dann würde ich den Zombie nochmal eine Pause geben, weil er halt so gut gespielt hat, auch jetzt gegen Osnabrück, dass ich den auf jeden Fall gegen Düsseldorf drin haben möchte. Deshalb würde ich da Onana reinwerfen, neben Onana Duciak, vielleicht sogar Hand, ist die Frage. Und man sagt, man schont beide, aber dann so komplett die Zentrale quasi auseinanderreißen, macht er wahrscheinlich nicht. Dann würde ich links wieder Jatta, der hat wie so eine Pferdelunge, der kann auch über jedes Spiel spielen. Dann rechts würde ich erstmal Winzheimer spielen lassen, dann kann man in der zweiten Halbzeit, wenn der vielleicht nicht so ein gutes Spiel macht, auch Kittel reinbringen und vorne ganz klar Tirolle.
Dann sag noch schnell dein Ergebnistipp.
Also mein Ergebnistipp ist ein 3-1.
Okay, ich finde es spannend, weil Fiete bleibt bei der gleichen Ausstellung und ich denke, huch, bin ich jetzt der Einzige? Aber nein, Lasse ist bei mir. Auch wenn wir Braunschweig nicht unterschätzen sollten, da gehe ich mit Lasses Argumentation mit. Am Dienstag geht's nach Düsseldorf, da geht's um alles. Oder um vieles, nicht um alles, um Gottes Willen. Aber um vieles in den Spielen um die ersten Plätze. Und ich sehe auch bei einem Spiel in Braunschweig mit der Form der Mannschaft und mit den nachrückenden Spielern, wie einem Onana, wie einem Winzheimer, hier für Tune die Chance, tatsächlich ein paar Spieler auszutauschen, die immer auch mal ein bisschen Belastungssteuerung brauchen oder die eine oder andere Verletzung hatten schon in der Saison. Wir haben halt keine Pause. Daher würde ich auch Kittel, Duciak und Kinzombi austauschen, denen eine Pause geben, um die frisch für Düsseldorf zu haben. Und genau wie Lasse, dann entsprechend aufstellen, Abwehr bis Haier gleich, dann Onana für Kinzombi, Hand für Duciak und Winzheimer für Kittel bringen, Jatta und Terodde drin lassen und ich lehne mich aus dem Fenster und sage 0-3.
Langsam wird es mir unheimlich, wie oft wir bei den letzten Aufstellungen immer gegenseitig gespickt haben quasi.
Ja, furchtbar. fehlt noch der Coach, pass auf, der hat's jetzt. Der hat ja, jetzt wieder.
Ich sitze und bin völlig überrascht, weil ich saß vor dem Podcast und habe gedacht, oh, was machst du jetzt als Trainer? Glaubst du an dieselbe Mannschaft oder willst du da ein bisschen auswechseln und was kannst du
wechseln? Es geht ja nicht an Glauben, es geht ja auch um die Belastung.
Ne? Ja, klar, aber an einer Stelle, die eine Seite von mir hat gesagt, du bringst dieselbe Elf wie gestern, weil das hat sich gefunden, das funktioniert. Die andere Seite sagt, es geht gegen Düsseldorf, gegen direkten Konkurrenten im Aufstieg. Jetzt kommt das harte Programm, jetzt musst du wechseln können und auch, wie gesagt, Belastungssteuerung antreiben. Und welche Spieler kannst du auch austauschen? Und da sitze ich und höre, was Nando da vorliest mit Duziak, Kinsombi und Kittel raus und Onana, Hunt und Winsheimer rein und ich denke, wow, hat er mir abgelesen. Das ist, ich sehe das genauso wie Nando. Ich sehe, gegen Braunschweig ist die Chance, auch durch die Breite im Kader, ein paar Spieler ein bisschen Pause zu geben, zu sagen, nicht um Braunschweig jetzt zu unterschätzen, aber ein Aaron Hunt muss gegen einen Braunschweig den Unterschied machen können. Ein Winsheimer gegen Kittel sehe ich auch keinen. Ich glaube sogar, Winsheimer liegt das Spiel besser, weil ich glaube, es wird ein umkämpftes Spiel. Ich glaube, da ist Winsheimer besser reinzubringen als ein Kittel. Und wir wissen, Duziak kann sich auch bei vielen Spielen verletzen. Also ihm mal eine Pause zu geben und Onana reinzuwerfen, um mal ein bisschen auch Dynamik ins Mittelfeld reinzubringen, finde ich auch gar nicht falsch. Die Abwehr steht. Also ich glaube, wir werden ein schwieriges, umkämpftes Spiel sehen. Es wird kein Hurra-Fußball, da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. Und am Ende haben wir noch Terodde und gewinnen dadurch 2-1.
Damit sind wir uns einig. Wann sind wir uns das nicht, dass der HSV Spiele gewinnt? Und wir sind sehr gespannt, wie es dann am Samstag ausgeht bei einem wichtigen Spiel zum Ende der Hinrunde, Ende Januar. Die Herbstmeisterschaft ist auch schön.
Darf ich noch kurz was sagen? Ich habe mir das jetzt hier auch bei euch angehört und ich bleibe bei meiner Aufstellung ganz klipp und klar, weil ich nämlich, wir sollten Braunschweig nicht unterschätzen und lieber sagen, wenn es möglich ist, sagen, okay, zweite Halbzeit, 46. Minute, da wechsle ich drei Spieler aus. Kannst ja fünfmal wechseln insgesamt, also das ist ja nicht das Problem. Da wechsle ich drei Spieler aus und gebe den anderen erstmal eine halbe eine Halbzeit, ein halbes Spiel. Also ich möchte wirklich mit der gleichen Mannschaft anfangen wieder.
Dann sind wir gespannt, was Daniel Thune am Samstag macht und kommen dann nochmal zu ein paar News rund um unseren HSV. Wir fangen mal mit den Transfer-News an. Lasse ist ziemlich traurig, wir müssen ihn nachher wahrscheinlich nochmal aufbauen, aber er hat da noch heute eine kleine digitale Geburtstagsfeier mit dem Hanseheld. Alles Gute zum Geburtstag auch an dieser Stelle, zum Bierchen. Da wird er es verschmerzen, dass sein Amici bis Saisonende zum KSC ausgeliehen wird. Das ist jetzt fix. Wir hoffen, dass Amici da mehr zum Zuge kommt als bei uns. Gleichwohl hat gestern auch Daniel Thune bestätigt, dass Lukas Hinterseher nicht im Kader war, weil da Verhandlungen sehr weit fortgeschritten sind und es wohl nach Südkorea gehen könnte. Wir sind da gespannt. Und wir haben ein Nachwuchstalent verpflichtet. Tom Sanne vom FC St. Pauli kommt im Sommer ablösefrei. Der hat in der bis zur abgebrochenen Saison ordentlich auch uns einen Hattrick eingeschenkt in der U17. Der kommt dann jetzt für 3 Jahre zum HSV.
Ja, bezüglich Amici bin ich eigentlich ganz froh. Lieber soll er bei Braunschweig spielen, als bei uns auf der Bank versauern.
Karlsruhe.
Zweite Spiel.
Karlsruhe.
Was habe ich denn gesagt?
Braunschweig.
Braunschweig.
Braunschweig, Entschuldigung, Karlsruhe natürlich. Lieber soll er bei Karlsruhe spielen, als bei uns auf der Bank versauern. Zweite spielt ja meistens sowieso nicht wegen Corona. Von daher, ja, ist eigentlich ein kluger Schritt. Ich hoffe nur, dass Kreuzer ihn einsetzt. Oder Kreuzer nicht, aber der Trainer von Karlsruhe ihn einsetzt. Und Kreuzer auch ein bisschen Druck macht, ihn zu fördern. Ansonsten muss ich, glaube ich, mal nach Karlsruhe fahren und dann ein Machtwort sprechen. Aber hoffentlich setzt er sich da durch und kann dann nächstes Jahr vielleicht eventuell sogar wieder in der Vorbereitung beim HSV gestärkt mit seinen Erfahrungen aus Karlsruhe angreifen und könnte dann vielleicht eventuell sogar eine Option für die Bundesliga sein. Aber steht alles noch in den Sternen. Ich lasse mich gerne überraschen, weil ich sehe ihn immer noch so talentiert, dass er das beim HSV schaffen kann.
Wir hoffen ja, dass es so ein bisschen Winsheimer 2,0 wird, dass er verstärkt zurückkommt und auch eine Option für die erste Mannschaft wird.
Ich bin richtig gespannt, was er bei Karlsruhe reißt, weil, wie gesagt, ne, also immer wenn er in der U-Nationalmannschaft gespielt hat oder in der zweiten gespielt hat, klar, das ist keine zweite Bundesliga, das ist mir bewusst, aber er war eigentlich immer gut und hat immer geknipst. Von daher, ich bin echt gespannt, wie er sich dann bei Karlsruhe gegen eventuell etwas, ohne despektierlich sein zu wollen, schlechtere Spieler durchsetzt als bei uns. Vielleicht hat er da mehr Chancen, öfter mal in der Startelf zu stehen.
Ja, das wäre Amici auf jeden Fall zu wünschen. Und abschreiben sollten wir dieses Talent noch nicht. Zum ersten Mal außerhalb des eigenen Landes hier beim HSV ist auch nicht immer gleich die einfachste Situation. Denn das sieht man auch gerade ein bisschen an den vereinspolitischen Querelen, die wir hier auch noch mal kurz erwähnen wollen. Es wurde vorhin bekannt, dass der Ehrenrat ein Misstrauensvotum gegen den aktuellen Vizepräsidenten Thomas Schulz stellen wird und diesbezüglich dann auch innerhalb von 6 Wochen eine digitale außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden soll, um über dieses Votum zu entscheiden. Am besten lest ihr das selber nach. Es gab genug öffentliche Stellungnahmen, auch von Marcel Janssen. Ich glaube, Moritz Schäfer hat auf seiner Facebook-Seite was geschrieben. Jetzt hat auch der Supporters Club hat was geschrieben. Auf Twitter ist ein langer Thread, da könnt ihr das ein bisschen durchlesen. Und die neue, einer der beiden Kandidatengruppen für die Abteilungsleitung, die Jungs und Mädels um Martin Oetjens, die haben eine Facebook-Seite, die heißt Den Kurs halten. Dort haben sie heute auch nochmal Stellung genommen und zudem auch bekannt gegeben, dass sie auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung einen Antrag auf Umwandlung der HSV Fußball AG in eine GmbH und Co. KG auf Aktien stellen werden, um diese 50+1 Diskussion einfach zu beenden und dies am Beispiel Borussia Dortmund aufzuziehen. Das sind jetzt mal so die beiden vereinspolitischen News, die heute bekannt wurden. Und ja, vielleicht ein kurzes Statement von mir dazu. Es ist für mich ein bisschen erschüttert darüber, dass wir in einer Corona-Zeit, also binnen nicht mal einem Jahr, die Querelen um Bernd Hoffmann, jetzt im Präsidium und so weiter und so fort. Ich kann es nicht mehr hören. Mir fehlt jetzt aber auch viel Hintergrundinformation zu dem, was da passiert ist. Aber eigentlich nervt mich dieses Thema und ich hoffe, und wir haben ja auch in den letzten Wochen festgestellt, dass die Spieler sehr wohl auf Social Media unterwegs sind und auch das ein oder andere lesen, dass die Mannschaft unberührt von diesen Diskussionen bleibt, weil das wäre für mich dann wirklich ein Drama.
Ja, das wäre der Oberhammer. Wenn jetzt durch wieder vereinstechnische Machtspielchen, was es ja am Ende sind, das muss man leider so sagen, wenn dadurch wir uns schon wieder selbst eine Grube graben und dann reinfallen und dann vielleicht eine gute Position, beziehungsweise ich sag's einfach mal, wie es ist, den Aufstieg verspielen. Also dann ist der HSV auch selbst schuld, wenn man sich jedes Jahr wieder solche Baustellen selbst aufmacht und dann in selbstgegrabene Löcher reinfällt, dann hat der Verein es auch nicht anders verdient. Entschuldigung, dass ich es jetzt so hart sage.
Aber wie gesagt, wir wissen selber noch nicht genug, um da wirklich was nach außen zu tragen. Also wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir versuchen Informationen ranzukriegen, aber irgendwie ist mir persönlich das Ganze noch zu undurchsichtig, um zu sagen, dies oder jenes ist der richtige Weg. Ich kann da echt noch nichts sagen und ihr ja auch nicht. Nur, dass ihr Hörer wisst, warum wir uns in diesem Thema so zurückhalten. Also wir sind grundsätzlich finden wir das scheiße, dass das schon wieder Querelen sind, aber wir wissen nicht, woher das kommt und daher halten wir uns in dem Thema ein bisschen zurück. Bitte habt Verständnis.
Vor allem ist die Kommunikation der einzelnen Parteien nach außen ja auch nicht wirklich klar, sondern es ist auch alles etwas verklausuliert und man kann nicht direkt rausreden, was jetzt damit gemeint ist. Von daher wollen wir da auch nichts Falsches reininterpretieren, um niemandem irgendwie Unrecht zu tun.
Genau, wir warten ab, was da passiert. Das wird sicherlich in einer außerordentlichen oder ordentlichen MV konkreter zur Sprache kommen. Und dann kommen wir doch lieber zum Abschluss nochmal zu was Schönem. Denn der Coach hat einen Podcast-Tipp für euch.
Ja, also wenn man was Besseres zu tun hat, als sich um vereinspolitische Themen aufzuregen, das hatten wir ja so reichlich die letzten paar Jahren, auch jetzt, wo wir gegen Braunschweig spielen, den Podcast von Toni und Felix Groß einfach mal luppen. Die haben da ein paar Ausgaben luppen mit. Und da ist unter anderem die Folge mit Volker Struth sehr interessant, wie so ein Transfer von einem Spieler abläuft. Aber unter anderem hatten die auch den Opa von den beiden, Per Mertesacker und auch Lukas Podolski drinne. Es macht Spaß. Es ist ein gemütlicher Podcast, höre ich sehr gerne. Kann ich euch nur empfehlen, einfach mal reinzuhören.
Ja, danke für den Tipp, Coach. Den kannte ich persönlich auch noch nicht. Dann höre ich da auch mal rein, wenn du das schon empfiehlst. Und dann war's das mit unserer Hörspielfolge diese Woche. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Braunschweig und Düsseldorf wieder. Hoffentlich dann auch mit einem Gast aus unserem Kicktipp-Spiel zur Hinrundenanalyse. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.